Die Folge 108 von Ingenieure führen. Nach der Einstrahlung betrachten wir heute die Abstrahlung. Eine weitere Messung, die notwendig und wichtig ist. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth-Hochschule in Berlin. Heute geht es in die andere Richtung. Im Vergleich zum letzten Mal geht es rein, nicht raus. Und ich meine damit die Hochfrequenzsignale, die wir hier als Thema gerade betrachten. Ich möchte jedoch erstmal eine kleine Ergänzung zur letzten Folge machen. Die letzte Folge, das war die IF 107 Thema Abstrahlung. Da gab es ein paar Diskussionen zu diesem Thema im Speziellen zum Thema Grenzfrequenzen. Und ja, viele Normen sind mittlerweile im Wandel. Früher war es ganz klar, da gab es zum Beispiel eine obere Grenzfrequenz. Heute ist das mehr und mehr nicht mehr so. Mehr und mehr weicht diese Grenze auf. Es werden eher die Effekte betrachtet, die ein System haben und erzeugen kann. Es wird also geprüft, was entstehen kann. Und hier gibt es seitens von den Richtlinien keine Grenzen mehr. Außerdem noch ein kleiner Hinweis, den ich auch, glaube ich, vergessen hatte bei Thema Abstrahlung. Wenn ein Gerät senden darf, dann darf er das auch auf seiner Frequenz tun. Hier greifen wieder andere Normen. Wenn ich also eine normale Abstrahlungsmessung mache und ich habe hier meinethalb ein WLAN-Modem verbaut und habe auf einmal eine Grenzverletzung bei 2,4 GHz, dann ist das, wenn das WLAN-Signal korrekt übertragen wird, beziehungsweise die Grenzwerte korrekt einhält, dann ist diese Verletzung in Ordnung. Da darf das System gerne weiterstrahlen. Also das Thema Grenzen, Grenzwerte ist wesentlich komplexer, als es hier in meinen kurzen Folgen dargestellt ist. Hier geht es teilweise auch darum, dass eventuell verschiedene Normen gelten können. Klar, es gibt die Konformitätsbetrachtung, das Konformitätszeichen, das nachher der Hersteller selbst ausstellt, beziehungsweise das heißt ja dann eine Konformitätsvermutung, weil man vermutet ja, dass es alles der Konformität entspricht. Und hier kann es sein, dass auch andere Normen herangezogen werden können. Oder eigene Interpretationen. Das ist alles tatsächlich ein wenig, nennen wir es mal ein wenig schwammig. Nichtsdestotrotz möchte ich heute zum nächsten Themenblock wechseln, und zwar zum Thema Einstrahlung. Und da stellt sich ja die Frage, warum strahlen wir überhaupt ein? Ich meine, wir haben getestet, ob das Ding abstrahlt oder nicht, und wenn es nicht abstrahlt, dann ist doch fein. Ja, das Abstrahlen ist für andere Geräte das Einstrahlen. So einfach ist das. Wir müssen testen, ob unser Gerät auch eine gewisse Immunität gegenüber anderen Geräten besitzt. Andere Geräte dürfen nun mal auch zu einem gewissen Grad strahlen. Sie dürfen irgendwelche Signale aussenden auf irgendwelchen Frequenzen, solange es irgendwelche vorhandenen Grenzwerte nicht kaputt macht. Es waren sehr viele irgendwelche in diesem Satz. Okay. Und auch hier haben wir wieder verschiedene Normen, auf die wir zurückgreifen können. Das können bereichsspezifische sein. Also für den Bahnbereich gibt es wieder andere als für die Industrie, als für die Medizin, als für Kfz, als für und so weiter. Da hoffe ich, dass ihr entsprechende Richtlinien in euren Unternehmen habt, welche Normen anzuwenden sind. Es gibt diverse Grundnormen, wo dargestellt wird, wie die Messtechnik auszusehen hat, damit es vergleichbar wird. Wenn Labor A und Labor B irgendwelche Geräte messen, dass das Ganze vergleichbar bleibt. Die Geräte dürfen halt beim Einstrahlen ihre Funktion nicht verlieren oder maximal zu einem gewissen Teil verlieren. Auch das ist zu definieren und wird dann entsprechend abgeprüft. Hat man Geräte mit einer Sicherheitsfunktion, so haben auch diese Geräte ihre Sicherheitsfunktion weiterhin zu gewährleisten, auch wenn von außen eingestrahlt wird Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, zumindest erinnere ich mich dunkel daran, dann werden Geräte, die so eine Sicherheitsfunktion haben, auch mit stärkeren Feldern belegt. Also sie werden mehr, es wird stärker gestört, um zu prüfen, ob zum Beispiel die Sicherheitsfunktion immer noch gewährleistet ist. Beim Einstrahlen ist insbesondere die analoge Technik empfindlich. Messtechnik zum Beispiel. Nehmen wir an, wir haben einen Spannungseingang und dahinter haben wir dann einen AD-Wandler und einen kleinen Prozessor und der wertet das Ganze aus. Jetzt komme ich mit meinem Immunitätstest und schicke Signale rauf. Jetzt möchte ich die Signale nicht am Ausgang hinter dem auswertenden Mikroprozessor wiederfinden. Es kann sogar sein, dass wir eigentlich nur, naja, hier so bis 10 Hertz messen wollen, so ganz langsame Spannungen. Aber da das ein Neu- oder Quereinsteiger oder wie auch immer entwickelt hat, der noch nicht so die ganzen Feinheiten kennt, die dahinter stecken können, ja, da haben wir dann vielleicht zu wenig Filter und ein Signal von mehreren 100 Kilohertz findet sich auf einmal im Basisband wieder. Tja, klassischer Entwicklungsproblemchen an der Stelle. Genauso empfindlich sind zum Beispiel Audiosysteme. Warum gerade Audiosysteme so empfindlich sind, dazu komme ich dann, wenn wir uns mal die Störmethoden anschauen. Andere Systeme, wie zum Beispiel Kameras, sind empfindlich. Also eigentlich überall, wo ich Signale aufnehme und auswerten möchte. Allerdings kann es auch passieren, dass ich den Ausgang zu hoch um mich treibe und dass dann die Störung den Ausgang überlagert und damit irgendwelche Signale verfälscht. Bei den digitalen Signalen, klar, auch da kann es passieren. Auf einmal wird eine 0 statt einer 1 erkannt oder andersrum. Oder es wird irgendwas ganz Merkwürdiges ausgelesen. Ein Halb? Wer weiß. Es geht also auch um die Robustheit von Bussen. Also Signale, nicht die BVG hier in Berlin. Also es geht um die Robustheit von Steuersignalen, dass diese, wenn sie gestört werden, entweder das System das erkennen kann, dann ist es auch in Ordnung. Dann darf es gestört werden, wenn die Störung weg ist, geht das System halt weiter. Oder das System ist so robust, dass die Störung gar nicht durchdringen kann. Es kann auch sein, dass wir über Schirmmaßnahmen, Abschirmmaßnahmen sprechen. Auch hier, genau gilt das Gleiche. Ich strahle ein oder ich koppel ein auf irgendein Kabel und allein damit wird auch getestet, ob zum Beispiel die Schirmung wirksam ist und diese Störung so unterdrückt, dass wir nachher eine saubere Signalübertragung haben. Die Methoden sind im Prinzip gleich, na sagen wir, sie sind ähnlich zu dem wie bei der Einstrahlung. Haben wir niedrige Frequenzen, sind das Ganze leitungsgebundene Störer. Das geht so bis ungefähr 80 MHz. Wir koppeln also mit Hilfe von Koppelzangen oder ähnlichen Maßnahmen zum Beispiel auf eins der vielen Kabel ein. Das müssen wir auch getrennt machen für die verschiedenen Kabel. In manchen Fällen kann man es kombinieren, mehrere Kabel gemeinsam testen. Die ganze Messung ist ein bisschen zeitaufwendig. Das hat unterschiedliche Gründe. Das heißt, wir haben leitungsgeführte Störungen, die wir bis 80 MHz einkoppeln und wir haben dann wieder unsere schöne Kammer mit ihrer Antenne. Wir wollen ja die Umgebung nicht stören um das Gebäude herum, sondern wir möchten die Störung ja im Gebäude behalten. Und da geht es dann von 80 MHz bis zum Beispiel 1 GHz oder höher, je nachdem, welche Norm wir hier wieder heranziehen möchten oder welche Richtlinie oder ähnliches wir betrachten. Wir haben auch verschiedene Feldstärken, mit denen wir hier das System belasten, bestrahlen. Das ist je nach Umgebung anders. In der Industrie haben wir sowas wie 10 Volt pro Meter. Im Kfz, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwas um die 30 Volt pro Meter. In der Medizintechnik teilweise noch viel mehr. In anderen Bereichen sind es auch nur mal 3 Volt pro Meter. Das ist dann für die meisten Geräte sehr entspannt. Und es wird getestet einerseits mit einem unmodulierten Träger, also tatsächlich einfach nur das Trägersignal aufgetragen oder aufgestrahlt, eingestrahlt in das System. Andererseits wird auch das Signal moduliert. Amplituden moduliert mit 80% Modulationsgrad von 80% und einer Frequenz mit 1 Kilohertz. Und hier kommt das Spannende, bei Audiosystemen zum Beispiel lässt sich das nachher wunderbar hören. Diese Modulation, diese Arm-Modulation, die demoduliert an irgendeinem der vielen, vielen Halbleiter in einem Signalpfad. Sei es irgendeine, eigentlich nur eine ESD-Diode oder eine Klemmdiode oder ein Transistor oder so. Und da wird dann auf der Kennlinie mit der Arm-Hochfrequenz rumgewackelt und schon haben wir die 1 Kilohertz bei uns im System drin. Das gleiche übrigens bei allen anderen Messtechniken oder auch bei Kameras. Dann sehen wir auf einmal Streifen im Bild, weil wir genau die Frequenz erwischt haben, die stört. Tja, dann kommt das drauf an, ob wir unsere Grenzen, selbst mitgebrachten Grenzen, ob wir die verlassen oder ob wir weiterhin innerhalb dieser Grenzen bleiben. Und dementsprechend haben wir auch dann die Eingliederung, ob die Prüfung bestanden ist oder die Prüfung nicht bestanden ist. Jetzt stellt sich natürlich noch eine kleine Frage, denn wie kann ich denn überhaupt herauskriegen, ob mein System gestört wurde? Das Einfachste ist, du brauchst einen Prüfaufbau, der alle Signalwege aufzeichnet, am besten sogar wirklich aufzeichnet über den Verlauf der Zeit. Denn die Sendefrequenz von dem Störsystem, die wird, das muss ich tatsächlich nochmal überlegen, eine Sekunde, du bist auf einer Frequenz von 80 MHz, eine Sekunde unmoduliert, machst eine Sekunde moduliert, schaltest dann wieder ab in die nächste Frequenz, nämlich 1% weiter müsste es sein. Ich muss mal wieder ins EMV-Labor fahren, wieder Prüfung machen. Schon wieder Weichen her. Genau, und halt immer wieder in den Schritten wird geprüft. Und du brauchst nachher über den Zeitverlauf kannst du ausrechnen, welche Frequenzen du wann hast. Und dann kannst du deine Messwertaufzeichnungen entsprechend mit der Sendefrequenz korrelieren und siehst, okay, hier bei 137,2 MHz, da verlässt mein Messwert auf einmal die Grenzen. Und es kann sein, dass du gar nicht in dem Bereich misst, sondern dann haben wir wieder einen Effekt, wo es irgendwo eine Demodulation gibt. Es sollte während einer Immunitätsprüfung auch irgendwelche Anzeigen, irgendwelche LEDs, Displays und so weiter beobachtet werden. Prüflabore haben dafür im Normalfall eine Kamera, die sie in der Halle aufstellen können, die auch die Feldstärken aushalten und nicht dadurch gestört werden und dann dementsprechend damit dann Anzeigen beobachtet werden können. Fängt auf einmal irgendeine LED an zu zucken, weil ich hier auf 516 MHz was raufschicke. Das kann passieren, sollte nicht passieren. Wir müssen auf jeden Fall, bevor wir solche Prüfungen machen, einen Toleranzschlauch definieren. Also wie weit darf denn mein Messwert tatsächlich durch eine Störung von seinem eigentlichen Wert abgebracht werden? Sind das 5%, 1%, 0,1% und so weiter. Und je enger der Schlauch ist, desto spannender kann diese Messung werden. Wenn wir die ganzen Messungen uns vor Augen führen, ist natürlich die Frage, wie machen wir ein System eigentlich robust gegen solche Einstrahlung, gegen solche Störeffekte, die von außen kommen. Und hier ist ganz klar, es gilt, die Eingänge, aber auch die Ausgänge so wenig zu filtern wie möglich und so stark zu filtern wie nötig. Wie das immer so ist mit dieser Weisheit, ja, wir brauchen Filter. Die Eingänge dürfen empfindlich sein für das eigentliche Signal und unempfindlich gegenüber den Störungen sein. Manchmal kann es natürlich sein, dass wir hier Störungen haben, die genau in unserem Messbereich liegen. Dann ist das Ganze anders zu lösen. Unsere Messleitung oder meinetwegen auch Audioleitung müssen entsprechend geschirmt sein oder mit differenzieller Signalübertragung versucht werden, diese Störung zu umgehen, zu vermeiden. Also Gleichtaktunterdrückung ist ein wichtiges Thema. Gerade digitale Leitung, die wir haben, wenn wir da aufkoppeln, dann haben wir eine Gleichtaktstörung. Und unser eigentliches Signal ist ja ein Gegentaktsignal. Also Gleichtaktunterdrückung ist immer eine sehr gute Idee. Genauso wie Tiefpässe oder Bandpässe, gern genommen, in den Signalwegen sind auch Ferrite als Filter. Ferrite haben die schöne Eigenschaft, in bestimmten Frequenzbereichen, so irgendwas zwischen, nehmen wir mal 100 MHz und ein paar Gigahertz, gegenüber der Hochfrequenz hochohmig zu werden. Das heißt, hier sind die Ströme, die fließen können, begrenzt durch so ein Ferrit. Und mein eigentliches Signal kann praktisch ungehindert durch diesen Ferrit hindurch. Im Prinzip sind das ähnliche Maßnahmen, wie wir diese haben, auch gegen Abstrahlung. Und das Ganze bedingt sich auch, wenn ich ein System habe, was praktisch nicht abstrahlt, weil es so gut designt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch schon recht hoch, dass das System auch robust ist gegenüber von Einstrahlung. Und Einstrahlung kann alles Mögliche bewirken, beispielsweise auch, wenn ich eine CPU habe, dass ich dadurch ein Reset auslöse oder dass das Ding sich verrechnet. Na gut, das ist ein bisschen sehr weit herbeigezogen an den Haaren. Aber dass ein Messeingang, ein Messwerteingang auf einmal nicht mehr so funktioniert, wie er soll. Dass da was Falsches zurückgeliefert wird oder etwas, ein Wert so zurückgeliefert wird, dass er im richtigen Bereich ist, obwohl er schon aus seinem Bereich rausgelaufen ist. Hier gilt es tatsächlich, die verschiedenen Stellen einer Schaltung gegen Einstrahlung abzusichern. Und damit möchte ich meine Folge für heute auch schließen. Wir haben uns beschäftigt heute mit der Abstrahlung. Nächste Woche geht es in dem Themenkomplex natürlich auch weiter. Bleib gespannt. Ich hoffe, dass dir diese Folge ebenfalls gefallen hat, so wie die anderen davor. Du kannst mir gerne Feedback geben und auch gerne deine Themenvorschläge schicken oder schreib mir auf LinkedIn, nachdem du dich dort mit mir verbunden hast. In LinkedIn findest du auch die Gruppe zu diesem Podcast. Und empfehle diese Folge und gern auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden. Und ich freue mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de/if108.
Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback@ib-dck.de. Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.